Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Benedikt Kaninski, hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Gestern spielten sich die beiden Tennisprofis Rafael Nadal und Alexander Zverev mit starken Leistungen ins erste Halbfinale der French Open. In diesen Minuten läuft das letzte Viertelfinale in Paris. Zwischen Kaspar Ruud und Holger Rune steht es aktuell 4:4 im zweiten Satz. Der erste Satz ging mit 6:1 an Kaspar Ruud. Der Sieger des Spiels wird auf Marin Cilic treffen im zweiten Halbfinale des Pariser Grand Slam Turniers, weiß Guido Ringel.
Spannung und Anspannung eines Viertelfinals bei einem Grand Slam Turnier würdig. Und das bessere Ende in diesem Fünfsatz-Schauspiel hatte Marin Cilic. Der Kroate war nach einem Auf und Ab über 4 Stunden der konzentriertere in der entscheidenden Phase. Erfolg gegen den favorisierten Russen Rublev. Cilic steht im Halbfinale der French Open erstmals in seiner Karriere mit 33 Jahren. Bei den Frauen deutet weiterhin alles auf Iga Świątek hin als Turniersiegerin. Die Nummer 1 der Welt war auch im Match gegen die US-Amerikanerin Pegula besser und genauer. Sie ist jetzt seit 33 Spielen in Folge unbesiegt, geht auch hier in Paris ihren Weg und bleibt nach ihrem Zweisatzerfolg an diesem Mittwoch die Top-Favoritin auf den Titel. Es wäre dann ihr zweiter hier in Paris. Ihre Gegnerin in der Runde der besten 4 wird Daria Kasatkina sein. Die Russin setzte sich in einem nicht gerade hochklassigen Match durch gegen ihre Landsfrau Kudermetova.
Die Halbfinals der Damen bei den French Open stehen dann morgen an. Iga Świątek gegen Daria Kasatkina und Martina Trevisan gegen Coco Gauff. Wir werden alles tun, um zu gewinnen, damit die Menschen in der Ukraine stolz auf uns sind. Wenigstens für ein paar Sekunden möchten wir ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, erklärte Alexander Zinchenko, der Linksverteidiger der ukrainischen Fußballnationalmannschaft, schon vor dem heutigen Playoff-WM-Spiel gegen Schottland. Jetzt, nach Abpfiff der Partie, ist das Team der Ukraine nur noch einen Schritt entfernt von der WM-Teilnahme in Katar. Matthias Dröge hat das Spiel verfolgt.
Als die 11 ukrainischen Spieler im stimmungsvollen Stadion in Glasgow den Rasen betraten, trugen sie blau-gelbe Fahnen über ihren Schultern. Viele Fans zeigten Banner mit Friedensbotschaften. Die Fußballer wollten ihren Landsleuten in diesen Zeiten des Krieges ein Lächeln schenken. Und sie hielten Wort. Der ehemalige BVB-Spieler Jamolenko brachte die Ukraine nach gut einer halben Stunde in Führung. Er lupfte den Ball gefühlvoll über den schottischen Keeper ins Tor. Erst nachdem Jaremschuk kurz nach Beginn der zweiten Hälfte das 2:0 köpfte, wurden die Schotten zielstrebiger. Der verdiente Anschlusstreffer 10 Minuten vor dem Ende reichte aber nicht. Die Ukraine traf mit ihrem letzten Angriff sogar noch zum 3:1. So steigt das Finale um das letzte WM-Ticket für ein Team aus Europa am Sonntag zwischen Gastgeber Wales und der Ukraine.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich aktuell in Herzogenaurach auf das Nations League-Spiel am Samstag gegen Italien vor. Die große Frage wird sein, ob die deutsche Mannschaft schon bereit für die umstrittene WM in Katar ist. Am ersten Tag im Trainingslager standen aber nicht nur die sportlichen Herausforderungen im Vordergrund, berichtet Julia Büchler.
Zuhören statt trainieren. Im DFB-Quartier ging es heute eher zu wie in der Schule. Thema des Vortrags: das Leben und die Menschenrechtslage in Katar. Tenor: Katar hat sich positiv verändert, so die Aussage der FIFA in Person von Sicherheitsdirektor Helmut Spahn. Die Fanvertreter auf dem Podium sahen das unisono anders. Martin Endemann von Football Supporters Europe zum Beispiel befürchtet, dass viele Menschenrechte nach wie vor mit den Füßen getreten werden.
Redefreiheit, Pressefreiheit, Frauenrechte, da sehen wir eben keine Verbesserung, sehen wir sehr problematisch.
Auch Homosexualität ist in Katar verboten. Schwulen und Lesben droht sogar die Todesstrafe. Während der DFB-Botschafter für Vielfalt, Thomas Hitzelsberger, trotzdem nach Katar reisen wird, hat Pia Mann von der Organisation Discover Football Bedenken, dahin zu fahren.
Es gibt diese Statuten, die dann aber im Endeffekt eben nicht gelten. Also ich könnte nicht ohne weiteres mit meiner Partnerin in einem Stadion in Katar Händchen halten, ja.
Pia Mann wünscht sich, dass die Mannschaft ein Zeichen setzt und bei der WM zum Beispiel wieder mit der Regenbogenbinde aufläuft.
Die Geheimtreffen-Affäre um FIFA-Boss Gianni Infantino und den ehemaligen Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber geht in die nächste Runde. Zur Erinnerung, Lauber leitete die Ermittlungen wegen Korruption gegen den Fußball-Weltverband, traf sich aber zwischen 2016 und 2017 mehrmals geheim mit dem heutigen FIFA-Präsidenten Infantino. Thomas Kistner hat die neuen Erkenntnisse.
Die endlose Affäre um die Geheimtreffen des FIFA-Bosses Gianni Infantino mit dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber, die letzteren bereits das Amt gekostet haben, weitet sich aus. Auf Anfrage dementieren weder die neue Führung der Berner Bundesanwaltschaft noch die mit der Causa befassten Schweizer Sonderermittler, dass bei Laubers Abgang Dienstmails von dessen Behördenaccount in großem Umfang verschwunden sind. Der Datenverlust betrifft den Zeitraum von 2015 bis etwa Mitte 2017, also just die Zeit, in der sich Laubers diskrete Treffen mit der FIFA-Spitze abgespielt hatten. Der Vorgang wirft einen Schatten auf den Prozess gegen die ehemaligen Präsidenten von FIFA und UEFA, Sepp Blatter und Michel Platini, der nächste Woche vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt. Beiden wird eine anrüchige Zahlung von 2 Millionen Franken angelastet, die der Weltverband 2011 an den Franzosen ausgereicht hatte. Auch hier steht neben dem Geldtransfer die Frage im Fokus, wie Laubers Strafbehörde damals auf den Vorgang gestoßen war. Denn die plötzlich einsetzende Ermittlung hatte enorme politische Folgen. Platini, bis dahin Topfavorit, auf die Blatter-Nachfolge wurde gesperrt. Der Weg auf den FIFA-Thron war frei für Infantino. Vieles deutet darauf hin, dass Lauber damals von einem Hinweisgeber informiert worden war. Insbesondere der Umstand, dass ein enger Freund Infantinos 2 Monate vor Ruchbarwerden der Millionenzahlung bei Lauber vorgesprochen hat. Bis heute kann kein Beteiligter glaubwürdig erklären, worum es bei diesem Treffen ging. Sogar die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft hegt den Verdacht, der Chefankläger könnte jahrelang diskret mit Infantinos neuer FIFA über Bande gespielt haben. Das Verschwinden der Mails des Ex-Chefanklägers ist daher pikant für den anstehenden Prozess. Aber auch die Sonderermittler, die ein Ermittlungsverfahren wegen Laubers Geheimtreffen mit Infantino gegen die beiden führen, werden dem zielgenauen Datenverlust nachgehen müssen. Am Donnerstag zahlte der Schweizer Sonderermittler Hans Maurer bereits mit, er wolle zur Löschung der Mails wegen der hier in Frage stehenden Strafuntersuchung keine Stellung nehmen.
Britische und spanische Fußballfans, die beim Einlasschaos vor dem Champions-League-Finale Opfer von Aggressionen oder Polizeigewalt wurden, können ab der kommenden Woche in ihrem Heimatland Anzeige erstatten. Das hat der französische Innenminister Gérald Darmanin angekündigt und sich für den unangebrachten Einsatz von Tränengas entschuldigt. Die betroffenen Fans sollen die Möglichkeit bekommen, in ihrer Landessprache Anzeige zu erstatten und auch Videoaufnahme von den Vorfällen einreichen. Leere Sportplätze, verwaiste Hallen und zugesperrte Fitnessstudios. Durch die Corona-Pandemie und den Lockdown hatten die Menschen viel weniger Möglichkeiten, Sport zu treiben. Die Folgen davon, Übergewicht und Bewegungsmangel, werden immer deutlicher. Dazu äußerte sich auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach, wie Viktoria Reit berichtet.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fordert Maßnahmen, damit sich Kinder und Jugendliche mehr bewegen. Kinder hätten unter der Pandemie mit am stärksten gelitten, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. Dass so viel Unterricht und besonders Sportunterricht ausgefallen sei, habe gefährliche Nebenwirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sport sei zudem der beste Weg, um die psychischen Folgen von Krisensituationen abzufedern, so der SPD-Politiker. Auch deshalb müsse die Bundesregierung Sportunterricht und Vereine stärker fördern. Wie genau eine solche Förderung aussehen könnte, blieb zunächst offen. Der Bund ist bisher nur für den Spitzensport zuständig, für Breiten- und Schulsport sind die Bundesländer verantwortlich. Eine gestern veröffentlichte Umfrage der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und der TU München unter Eltern hatte ergeben, dass jedes 6. Kind seit Beginn der Pandemie dicker geworden ist. Besonders stark ist der Zuwachs bei den 10- bis 12-Jährigen und bei Kindern aus einkommensschwachen Familien. Der Umfrage zufolge liegt das unter anderem an mangelnder Bewegung. Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen bewegen sich weniger als vor der Pandemie. Die Vorständin Sportentwicklung des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michaela Röhrbein, sieht das Problem nicht nur bei den Jugendlichen. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Man sieht ja ganz klar, dass Personen, die im Vereinssport organisiert waren, jetzt eben, weil es die Anlässe nicht mehr gab, weil die Vereine ihre Angebote nicht mehr schalten konnten, sich dann nicht mehr so stark bewegt haben, weil natürlich die Anlässe fehlten. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass genau diese Anlässe gestärkt werden und wiederbelebt werden.
Der DOSB fordert von der Politik unter anderem, die Vereinsstruktur in Deutschland zu stärken. Sie sei ein wichtiger Baustein, um Menschen in Bewegung zu bringen und gesund zu halten.
Und das war Sport aktuell mit Benedikt Kaninski. Danke fürs Zuhören. Tschüss und einen schönen Abend wünsche ich noch.